Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum Geek Talk 3213. Wir sind hier Abend wieder versammelt, der Tobi.
Tja, einen wunderschönen guten Abend. Und das war's auch schon. Und der Martin.
Und ich wieder alleine, genau. Gerd, der hat heute Abend seinen iOS-Talk. Aber zum Gerd kommen wir ganz am Schluss nochmals. Da hat er uns noch was eingereicht, als rasender Reporter quasi, ein Interview. Aber dazu später mehr.
Tja, immerhin hat er ein kleines Versprechen gehalten. Er wird das nächste Mal dabei sein, wenn auch außer Konserve.
Genau. Und das übernächste Mal, also sprich, nächste Woche ist er ja dabei. Das ist fix gebucht.
Oh, oh, oh.
Ja, ich hab's schriftlich.
Okay, na gut, dann bin ich ja begeistert.
Ja, wir hatten das letzte Mal einen Link vergessen in unserer Shownotes. Der Rico hat uns darauf hingewiesen, dieses Verschlüsseln über Apple Mail, PGP 2.0. Und das haben wir natürlich nachher gleich noch nachgereicht. Der Link ist irgendwie aus den Shownotes weggerutscht und hat es nicht bis in den Blog geschafft.
Naja gut, es gibt Leute, die lesen aufmerksam unsere Shownotes. Das ist doch auch nicht schlecht.
Da freuen wir uns doch drüber, wenn wir uns schon so viel Mühe geben und diese auch so ausführlich fast. Dann gab es auch noch Kommentare dazu. Nicht nur wir haben Feedback erhalten, auch der Dr. Crazy. Es ging damals um die Firma Canonical, welche das Ubuntu Phone oder das Ubuntu Edge Phone rausbringt. Und da gab es vor allem für meinen Spruch, den ich am Schluss rausgelassen habe, da möchte ich mich nochmals herzlich entschuldigen beim Dr. Crazy. Ich habe mit ihm auch schon telefoniert. Bei ihm ist es über Umwege dann auch angekommen, dass das nicht ganz so gemeint war, wie ich das da dargelegt habe. Auf jeden Fall nicht böse, weil ich mag Dr. Crazy.
Man muss halt auch ein bisschen Ironie verstehen. Also das war ironisch gemeint. Also ich habe das auch von deiner Seite so aufgenommen und wahrscheinlich nicht alle Hörer haben das so verstanden.
Ja, es ist halt, wir beide verstehen Ironie und sprechen es auch fließend. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt, auch in älteren Folgen. Und es gibt es immer wieder mal, dass die Hörer nicht ganz verstehen, wie wir uns gegenseitig bespaßen oder beironisieren. Gibt es das Wort überhaupt?
Ja.
Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich.
Ja.
Ja, auf jeden Fall hat uns Dr. Crazy einen Audiokommentar hinterlassen. Und den möchten wir doch gleich kurz mal einspielen.
Hummel, Hummel, hier ist der Dr. Crazy aus dem gleichnamigen Podcast. Ja, hallo ihr beiden. Also, ihr habt ja nun erklärt, dass Ubuntu das neue Telefon, das Edge, rausbringen will. Und ich habe darauf bestanden, dass das nicht die Firma Ubuntu ist, sondern die Firma Canonical. Weil auch nicht das iPhone stellt den neuen MacBook her, sondern die Firma Apple. Ja, und dann habt ihr noch einen draufgesetzt in der nächsten Folge. Eigentlich auch gar nicht so schlimm gewesen, aber so bei dem letzten Kommentar von Poughkeepsie musste ich doch ziemlich schlucken und war die Nacht eher sauer und hab dann nochmal einen Post bei euch drunter gesetzt. Ja, und mittlerweile bekomme ich da relativ viele Direktmessages über Twitter und muss sagen, ja, wir machen dann mal aus der Mücke schon den Elefanten. Ne? Wir lassen es einfach mal gut sein. Ihr wisst ganz genau, das ist die Firma Canonical. Ne? Ich weiß das auch. Eure Hörer wissen es hoffentlich auch. Das sollte soweit klar sein. Lasst uns da aus der Mücke keinen Elefanten machen.
Tschüss. Hoffen wir, dass wieder alles grün ist, lieber Herr Dr. Crazy. Und ja, freuen uns, wieder von dir zu lesen. Und freuen uns natürlich umso mehr, dass du uns immer fleißig zuhörst und auch immer wieder mal einen Tweet oder sonst einen Kommentar beisteuerst.
Genau.
Dann möchte ich auf etwas anderes. Es ist heiß auch. Ja, gut, wir jammern jetzt jede Folge mittlerweile von wegen heiß, aber es ist einfach heiß. Und nicht nur uns ist heiß, auch vielen anderen, weil in letzter Zeit vermehrt sich irgendwie die Anfragen, die Mails, die SMS, iMessage, was auch alles da so reinkommt. Mein Facebook-Account wurde gehackt oder mein Mail-Account, ich komme nicht mehr rein, mein Google-Zeugs ist kaputt. Ja, und da meine übliche Frage, ja, wie schaut es mit dem Passwort aus? 1, 2, 3, 4 oder A, B, C, D? Und ja, tragisch wie es ist, viel anders ist es meist gar nicht. Und da will ich einfach sagen, wundert euch nicht, weil diejenigen, die ein bisschen ausprobieren möchten im Web und ein bisschen möchten, wie soll ich sagen, ein paar Accounts hacken oder kapern möchten, die versuchen es natürlich nicht mit den komplizierten.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja, und dazu ganz einfach, mittlerweile habe ich so ein Short-Kürzel über die Text Expander App, wo ich gleich die Folge, den Link zu der Folge Geek Talk 1213 raushaue, zu unserer speziellen Folge zum Passwort, wie man Passwörter handelt und so weiter.
Da hast du den Hinweis jetzt auch nochmal auditiv gegeben und mal gucken, ob das jetzt fruchtet, dass jetzt mehr Leute ihre Passwörter vernünftig wählen und sich dementsprechend nach der Folge etwas sicherer fühlen.
Genau, weil viele haben es dann doch bemerkt, wie viel das hinter so einem Passwort hängt. Zum einen natürlich der Zugang. Vielfach wird auch noch das gleiche Passwort auf verschiedenen Accounts verwendet. Und ja, dann plötzlich irgendwelche Fotos gepostet werden. Und das muss nicht unbedingt sein, denke ich doch.
Nee.
Ja. Aber eben, auch sonst ohne Passwörter ist das Internet interessant. Es gibt immer wieder diese Bilder, wo gewisse Dinge, so Statistiken, bildlich dargestellt werden.
Du meinst die Infografiken?
Die Infografiken. Besten Dank, Tobi. Das Wort habe ich gesucht, ja.
Oh Mann, ja. Okay, jetzt.
Ja.
Und wir stehen beide auf dem Schlauch irgendwie, ja, ja.
Die Hitze. Wir müssen ja einen Schuldigen haben. Nee, und vor kurzem ging eine raus über 60 Sekunden, besser gesagt, was in 60 Sekunden so im Web alles passiert. Und das sind schon immer wieder eindrückliche Zahlen, was da so alles abgeht, finde ich.
Ja, aber 60 Sekunden, das ist auch eine lange Zeit dafür, dass das Internet so riesig ist. Ich meine, das ist ja auch verständlich, was da passiert. Also so extrem umhauen tut es mich jetzt nicht.
Nicht so 72 Stunden Video-Upload pro Sekunde?
Ja, okay, das ist jetzt ein ganz nettes Beispiel, das stimmt schon. Okay, ja. das ist imposant, ja. Vor allen Dingen pro Sekunde, ne?
Das genau,
ist schon
eben. Das kannst ein Riesenwert. Gar nie schauen irgendwie. Oder 278.000 Tweets werden rausgehauen.
Naja, okay, also da ist auch der größte Mist von Müll. So nach dem Motto, ich gehe jetzt mal aufs Klo oder so. Also, okay.
Gut, da also bei den Videos ist teilweise ja nicht anders.
Nee,
gut,
nein,
nicht gerade aufs Klo, aber sonstige Geschichten. Oder ja, was haben wir da noch drauf? 2 Millionen Suchanfragen bei Google, das klingt aber eher nach ein bisschen wenig, habe ich das Gefühl. Wenn ich so eben mit anderen vergleiche, oder 15.000 Songs werden downgeloadet über iTunes, gekauft über iTunes. Die müssen sich ja dumm und dämlich verdienen da. Ja, auf jeden Fall finde ich eindrücklich, und wir werden das Ganze natürlich verlinken bei uns in den Shownotes, wer da noch nachschauen möchte, was da sonst noch in 60 Sekunden passiert. Dann gehen wir doch über zu unserem nächsten Thema. Du hast gerade angesprochen, Fotos, oder wir hatten es gerade von Fotos. Es gibt ja die Stock-Plattformen. Kennst du da welche?
Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich kenne jetzt keine namentlichen Stockfotodienste, aber ich weiß, wie das Prinzip funktioniert, dass man sich dementsprechend dort umschauen kann und sich mit Fotos bedienen kann. Entweder sind sie kostenpflichtig, oder es gibt auch Fotos, die kostenlos sind. Da muss man dementsprechend nur die Quelle mit einbinden, wo man die Fotos her hat. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, sich ganz offiziell an Fotos zu bedienen, in jeglicher Art.
Genau, macht ja vor allem deshalb Sinn, weil wenn man irgendwie bloggt oder sonst was macht im Netz, ist es relativ gefährlich, wenn man einfach bei Google über die Bildersuche sich ein Bild nimmt und das bei sich einbaut. Das kann sehr schnell sehr gefährlich und vor allem auch sehr teuer werden. Ich glaube, in Deutschland hatten wir ein paar solche Präzedenzfälle in letzter Zeit, wo dann doch einige 100 bis 1000 Euros geflossen sind schlussendlich.
Ja, deswegen entweder das Beste ist, man macht sie selber, oder man sucht sich halt so einen Stockfotodienst aus und bedient sich da eines Fotos.
Genau, aber wer so einen Dienst schon mal besucht hat, ich bin eher auch der Fan vom Selbermachen, aber es gibt gewisse Dinge, die kriegt man entweder nicht hin oder braucht es einfach schnell. Und vielfach ist bei diesen Geschichten, bei der Recherche, das Problem, dass man das Bild, was man sucht, nicht findet. Und da gibt es jetzt einen neuen Dienst, Pixers nennt sich das Ganze, mit 2x geschrieben. Und da könnt ihr euer Foto wünschen. Nehmen wir an, ihr sucht jetzt ein Foto mit einer Dame oder einem Herr oder Dame und einem Herr vor dem Eiffelturm. Könnt ihr das Ganze bei der Community angeben und lokale Fotografen oder auch Leute, die gerne knipsen, gehen dann und machen Fotos wie nach euren Wünschen. Und ihr könnt dann, wenn es mehrere gibt, im besten Fall davon auslesen, welches euch am ehesten gefällt. Mhm. Und auch da natürlich nach Bezahlprinzip, gibt es verschiedene Lizenzmodellen. Bildgröße, wie üblich halt ist, je nach Größe zahlst du auch mehr. Das ist bei den ganzen Stock-Geschichten überall so ziemlich gleich eigentlich.
Ja, ich denke, das ist auch eine gute Idee für Fotografen, die jetzt irgendwo keine Ideen haben, was soll ich für Fotos machen, was würde gut in so einem Stock-Fotodienst ankommen. Die schauen sich dann dementsprechend um, was wird gewünscht und arbeiten dann ganz sukzessive diese Anforderungsliste ab und wissen genau, okay, das Foto wird gebraucht. Das ist eine feine Sache, ja.
Genau, und ich denke, so kann man sich auch ein bisschen was zusätzlich was verdienen. Und vor allem, man hat da quasi wie einen Auftrag. Sonst lädt man ja einfach mal Bilder hoch, wo man denkt, ja, es könnte vielleicht gebraucht werden.
Ja, richtig, genau.
Gut. Auf jeden Fall interessante Plattform und hier auch wichtig, wie sonst überall, dass halt möglichst schnell möglichst viele von den Fotografen vor allem auch darauf anspringen und da mitmachen. Mhm. Aber am besten, wenn ihr solche Bilder braucht oder gerne auf solchen Plattformen rumrutscht, schaut euch das mal an. Vielleicht könnt ihr uns auch ein Feedback hinterlassen, wie ihr den Dienst findet oder was ihr für eine Plattform dafür nutzt. Wäre vielleicht auch noch interessant.
Genau.
Kommen wir gleich schon zum nächsten Thema. Heute geht es um ein intelligentes Kerlchen.
Okay, ich kann nicht gemein sein, also ich bin es nicht.
Och, Tobi. Der CMO von Qualcomm. Qualcomm ist ja ein großer Prozessorhersteller.
Und der Sponsor von Herrn Pallenberg.
Ist das gut?
Ja, hat er offiziell als Sponsor genannt, neben Intel etc.
Ja.
Das hatte ich auf irgendeinem Republika-Vortrag, hat er da mal von seinen Sponsoren ganz öffentlich gesprochen und hat Qualcomm ist jedenfalls ein Sponsor von dem lieben Herrn Pallenberg.
Ballgeeks etc.
Genau.
Gut. Auf jeden Fall, der Herr meinte, dass 8-Kern-Prozessoren dämlich sind. Finde ich eine gute Aussage.
So. Da mag er in einer Hinsicht und in vielen Dingen recht haben, ja. Ich denke auch gerade im mobilen Bereich, wo es nicht ausschließlich auf Rechenleistung ankommt, hat er da wohl recht. Ich denke, das Wichtige ist im mobilen Bereich die Balance zwischen Leistung und zwischen Energieeffizienz zu haben. Das heißt, dass ich ein ausgewogenes Akkumanagement habe und dass ich auch eine gewisse Leistung habe. Aber nur auf Leistung zu setzen und dann das immer höher zu treiben und nachher nur noch vielleicht 3-4 Stunden mit meinem Smartphone da arbeiten kann, das macht dann auch keinen Sinn mehr. Also ich habe lieber ein etwas schwächeres Smartphone, aber dafür ein Smartphone, was wirklich auch den ganzen Tag mit der Akkukapazität durchhält und wo ich nicht nach 3-4-5 Stunden an die Stromdose muss.
Genau, ich denke, da ganz wichtig ist das Zusammenspiel vom Betriebssystem und der Hardware, weil wenn das gegeben ist, man sieht es bei iOS, man sieht es beim Windows Phone, wo das Ganze aufeinander abgestimmt ist und dann kann das funktionieren, auch, also vor allem auch flüssig laufen mit viel weniger Power unten drunter. Und vielleicht, wie du gesagt hast, mobilen Sektor, er bezieht das auf den mobilen Sektor, nicht irgendwie auf Server etc., sondern wirklich auf Tablet und Smartphones. Mhm. So ein schöner Kommentar, wo er gesagt hat, du kannst nicht 8 Rasenmähermotoren zusammenstecken und sagen, dass du jetzt einen Zylinder eines Ferrari hast. Das macht einfach keinen Sinn. Und da hat er recht, es geht nicht immer nur um die Zahl, welche schlussendlich in den Tech-Specs drinsteht, sondern es geht darum, wie das Gerät nach zu bedienen ist und zu nutzen ist.
Ja, wir verlinken ja den Artikel auch und den sollte man sich mal aufmerksam durchlesen, ist sehr interessant.
Genau, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum weiteren Thema. Passt gerade von wegen abgestimmt auf die Hardware, das kommende iOS 7. Soll laut ersten Hochrechnungen relativ schnell oder nach Umfragen relativ schnell die ganzen Geräte oder die möglichen Geräte erreichen, weil vieles von der ganzen Umstrukturierung vom OS darauf abzielt, dass eben einiges komplett anders aussehen wird und sicherlich einige Hardware oder sicherlich einige Hersteller, also Entwickler, das Ganze dann nicht mehr abwärtskompatibel machen, sprich nicht mehr iOS 5 und 6 kompatibel machen werden, weil einfach die Umstellung vom aktuellen auf 7er recht extrem ist.
Ja, das ist aber eigentlich doch immer so bei Apple, dass die Leute relativ schnell auf das neue iOS umsteigen. Oder habe ich da jetzt irgendwas falsch in Erinnerung?
Da hast du überhaupt nicht falsch in Erinnerung. Das ging bei den letzten Malen schon sehr schnell. Es war aber immer so, dass die Apps generell rückwärts kompatibel sind, schon rein vom Look her, also vom GUI her. Hm. Das ist jetzt, weil das eben jetzt total ändert mit diesem eben nicht Flat-Design, aber anderem Design, wird das so sein, dass sich viele Entwickler nachher komplett auf die iOS 7-Plattform konzentrieren werden. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, klar.
Ja.
Ist logisch.
Und da bleibt spannend, wie das Ganze dann wird. Dann haben wir auch ein bisschen eine Fragmentierung.
Ja, aber nur ein bisschen.
Ja, im Vergleich zu anderen ist das dann schon eher zu verkraften, denke ich doch mal. Aber ja, liebe Hörer, wie ihr merkt, wir haben irgendwie unglaublich heiß hier im Büro. Was sagt die Anzeige hier? 34 Grad. Boah, hässlich.
Bei mir sind es so knapp 33.
Ja, also ähnliche Voraussetzungen. Ich glaube, ich starte mal so ein neues Gadget. Ich glaube, du auch, oder?
Ich mache es jetzt nicht an, weil ich glaube, der Geräuschpegel ist doch nur fürs Podcasten nicht geeignet.
Nicht unbedingt, genau.
Nicht unbedingt, aber ich habe es auch schon in einem anderen Podcast sehr ausführlich besprochen, deswegen will ich das jetzt nicht so extrem ausufern lassen und mein derzeitiges Lieblingsgadget so extrem intensiv besprechen. Aber dennoch möchte ich es gerne erwähnen. Es geht um den Dyson AM05 Hot and Cool. Ein kleiner Standventilator. Und dieser Standventilator ist im Endeffekt kein klassischer Ventilator, wie diese normalen Ventilatoren mit den Rotorblättern. Mhm. Weil die haben mehrere Nachteile im Vergleich zu diesem Hot and Cool. Weil die Rotorblätter geben ein sehr undynamisches und ungleichmäßiges Geräusch von sich. Speziell, wenn sie noch eine Drehfunktion haben, dass das Gerät sich quasi automatisch im Raum bewegt, dann in dem Moment, wo sie sich halt drehen, geben sie ein flatterndes Geräusch von sich, also ein sehr ungleichmäßiges, unangenehmes Geräusch.
Unrhythmisches, ja.
Richtig. Und das hat auch noch einige andere Nachteile, das Gerät. Wenn man mit Rotorblättern arbeitet, im klassischen Sinn, dass zum Beispiel Kleinkinder eventuell durch die Gitter fassen, wo sich die Rotorblätter drehen.
Ja, die Neugier ist da.
Die Neugier ist da, ja. Und die wissen halt noch nicht, dass das sehr, sehr schmerzhaft sein kann.
Genau.
Und es sieht einfach nicht so hübsch aus, wenn da irgendwo so ein Standventilator irgendwo im Raum rumsteht. Ist halt doch nicht das hübscheste Möbelstück, sagen wir es mal. Sagen wir es mal so, wie es ist. So, die Firma Dyson ist ja ein Unternehmen, was sich mit Lüftungs- und Saugtechnik beschäftigt. Auch in vielen Hotels und Gaststätten befinden sich ja diese bewährten Handtrocknungssysteme, wo man dementsprechend die Hände unterhalten kann und da kommt heiße Luft raus und sich dann die Hände trocknen kann. Und die haben jetzt quasi auch ein Lüftungssystem auf den Markt gebracht, aber nicht im klassischen Sinn, wie ich es eben erklärt habe, sondern in dem Sinn, dass die Luft ansaugen und durch das System wieder durch einen 2,5 mm großen Schlitz wieder herausgeben. Und dieser Schlitz, der zum Auslass dient, der Luft, ist wie eine Tragfläche von einem Flugzeug geformt. Und somit ergibt sich ein sehr langer und weiter Luftstrom, der aus dem Gerät ausdringt und auch ein gleichmäßiges Ergebnis beim Ausdringen der Luft. Das ist also ein Vorteil bei diesem Gerät und dadurch hat man ein relativ leises Geräuschszenario. Natürlich, wenn man das Teil auf die Stufe 10 stellt, ist natürlich das Gerät auch deutlich zu hören, ganz klar. Aber die Stufe 10 ist nicht mit einem herkömmlichen Ventilator zu vergleichen. Also ich denke, bei der Stufe 10 handelt es sich bei dem Dyson um die doppelte Leistung, die so ein vergleichbarer normaler Ventilator hat. Also ich denke, die Stufe 5 bei dem Gerät ist mit einem normalen Ventilator zu vergleichen. Das ist so mein subjektives Empfinden.
Ich würde da, also ich habe ja den AM5 auch seit zwei, drei Wochen jetzt circa im Einsatz und ich würde sogar weitergehen. Also ich hatte zum Beginn hatte ich relativ ein hohes Niveau. Mittlerweile habe ich so bei 2-3 angesiedelt, weil der große Vorteil ist ja beim Hot and Cool, dass die Luft sehr konzentriert und auf einen Punkt losgeht. Bei den Rotoren ist es immer so, dass sich das Ganze nachher irgendwie verteilt im Raum. Und hier kannst du wirklich recht gezielt auf einen Gegenstand oder ich strahle es jetzt bei mir gegen die Wand und dann prallt es von der Wand wieder zu mir. Und da genügt wirklich, also für mein Empfinden so 2-3, je nachdem 4. Und dann hast du recht gute Lüftung, wo ich früher den alten, den Propellerbetrieben, wo wir hatten, voll aufdrehen musste. Und das ist wirklich ein extrem cooles Teil, muss ich schon sagen. Hot and cool.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau, der Begriff hot, der da drin ist, hat nichts mit seiner Figur oder weiß ich was zu tun, sondern das Coole daran ist ja, dass der auch noch neben dem Coolen, also Kühlen, auch noch heizen kann. Und da war ich beim ersten Mal extrem erschrocken, weil ich habe kurz einfach mal so auf volle Leistung gedreht. Das geht ein paar Sekunden und da kommt dann schon richtig vernünftig heiße Luft raus.
Ja, das ist, der ist sehr schnell bereit. Und auch noch eine Besonderheit bei diesem Gerät, was jetzt auch nicht so offensichtlich zu ersehen ist, die herkömmlichen Heizlüftungssysteme, die haben Heizelemente aus Materialien, wo sich der Hausstaub bei einer gewissen Temperatur einbrennen kann oder generell der Hausstaub auch verbrennen kann, weil die herkömmlichen Heizlüfter werden ca. 230 Grad im Inneren der Heizelemente heiß und bei 230 Grad verbrennt der Hausstaub. Und wenn du so ein Gerät halt länger gelagert hast, über Winter irgendwo im Keller oder sonst wo, dann sucht sich natürlich auch der Staub auf den Heizelementen den Ruhepol sozusagen und ruht sich ganz bequem auf den Heizelementen aus. Und wenn du das Ding im Winter wieder einschaltest, den Heizlüfter wieder einschaltest, dann verbrennt dieser Hausstaub und das führt natürlich erstens zum hässlichen Gerüchen. Und das auch bei diesen kleinen Details hat sich Dyson was einfallen lassen. Die haben maximal die Erwärmung des zentralen Heizsystems auf 200 Grad zugelassen und die Heizelemente sind aus Keramik. Und auf Keramik kann sich halt in dem Sinne nichts in dieses Material einbrennen und auch nicht auf diesen Elementen verbrennen. Also das ist noch ein wichtiger Punkt, der für dieses Heizsystem spricht, nach meiner Meinung.
Also wie generell halt bei den Dyson-Produkten sehr durchdacht und halt auch ihren Preis wert, finde ich.
Ja, du hast ja ein Gerät, so ein 2-in-1-Gerät. Du hast quasi ein Hochleistungs kühlendes Lüftungssystem. Du hast halt auch ein Wärmesystem.
Du musst es nicht nach ein bisschen Sommer, wenn man es hat. Gut, jetzt haben wir viel Sommer, aber normalerweise gibt es ja ein bisschen Sommer, dann muss man das Teil wieder verstauen und dann im Winter wieder das Wärme darunter holen. Das kann man jetzt umgehen, genau.
Genau, und es sieht auch sehr hübsch aus. Das heißt, du kannst es wirklich auch stehen lassen, du musst es nicht wegräumen. So ein Ventilator möchte ich nicht das ganze Jahr im Wohnzimmer stehen haben. Aber so ein Dyson-System ist eigentlich ein sehr repräsentatives System. Du kannst es auch sehr schnell reinigen und vom Staub befreien, weil du recht große, glatte Flächen hast. Bei so einem Ventilator, das ist halt dann immer ein bisschen umständlich, wenn du die mit Staub befallenen Rotorblätter putzen musst.
Ja. Also wer heiß hat, sollte sich das Ganze mal anschauen.
Ja, und der hat eine Fernbedienung dabei.
Oh ja, das ist ganz geil.
Das ist toll. Das hat auch nicht jeder Heizlüfter und auch nicht jeder Ventilator. Und da kannst du halt die Intensität des Luftstroms steuern und kannst umschalten, ob es warm oder kalt sein soll und kannst die Drehfunktion ein- und ausschalten. Das heißt, der Ventilator dreht sich natürlich oder kannst du halt auch punktuell auf eine Fläche lüften lassen sozusagen.
Was mir aber an der Fernbedienung noch viel mehr gefällt, ist das Magnet, der magnetische Teil, das Magnetteilchen drin, weil du kannst es ja oben drauflegen und es bleibt da haften.
Wo ist die magnetisch? Habe ich noch gar nicht gesehen.
Hast du noch gar nicht gesehen?
Ach, nee.
Habe ich was entdeckt. Du musst einfach die Fernbedienung, legst einfach oben drauf und dann bleibt sie da. Die fliegt nicht runter, weil das ist magnetisch.
Oh, das ist ja toll.
Ja, das ist für mich das Coolste, weil mein vorhergehender Ventilator eben mit den Rotorenblättern, der hatte auch eine Fernbedienung, das war cool, aber die war viel größer. Die ist jetzt so im Vergleich wie die von der Apple TV, so 3/4 von der Apple TV Fernbedienung und eben ja, und magnetisch. Und
die liegt doch auch sehr gut in der Hand.
Ja, gebogen leicht und eben gebogen ist sie deshalb, damit sie du oben drauflegen kannst.
Stimmt, der Radius ist genauso wie der von dem genau. Von der Oberseite vom Türmchen, vom Dyson, ja, stimmt.
Ha, cool.
Ah, habe ich heute was dazugelernt, du.
Hat sich doch gelohnt zu podcasten heute. Genial. Ja, ich habe auch ein schönes Spielzeug entdeckt, oder? Hast du noch etwas zum Hot and Cool?
Nee, ich wollte das noch mal erwähnen. Wie gesagt, man muss halt berechnen, dass man zwei Geräte im Endeffekt in einem bekommt und das relativisiert auch so einen Anschaffungspreis, weil viele sagen, ja Mensch, das Ding kostet 349 €. Wenn man sich einen hochwertigen Heizlüfter kauft, je nach Qualität, je nach Ausstattung, muss man auch so um die 120 € hinlegen. Einen guten Ventilator auch mal 120 €, dann sind wir schon bei 240 €. Und dann hat man natürlich auch den doppelten Platzbedarf für diese zwei Geräte. Und hier hat man es in einem Gerät und man hat noch ein designtechnisches, ich will jetzt nicht sagen Meisterwerk, aber ein designtechnisches Schmuckstück, sagen wir es mal. Ja, sagen wir es so, wie es ist. Es ist eine Geschmackssache, aber mir gefällt er sehr gut. Okay. Ja,
ich vergleiche es immer mit einem Nadelöhr. Kann ich es am besten erklären, wenn ich den Leuten irgendwie versuche, das in Ton wiederzugeben, ohne im Bild zu zeigen.
Ja, das kann man, ja, okay, stimmt.
Der Schweizer Straßenpreis ist übrigens 459 Schweizer Franken.
Du hast noch was ganz Tolles.
Ja, ich habe wieder mal ein neues RC-Modell, Flugzeug nicht, das ist ein Quadcopter bekommen, der DJI Phantom. In der Version RTF, also Ready to Fly. Das ist ein kleines, geniales, oder klein ist es eben nicht, es ist ein großer Quadcopter, der richtig, richtig Power hat. Der kriegt bis zu 36 Stundenkilometer Geschwindigkeit hin und das ist verflixt schnell, wenn man das Ganze noch steuern und im Griff haben muss. Ich habe heute jetzt meine erste Flugstunden damit. Deshalb kann ich noch nicht allzu viel sagen. Ich habe auch noch nicht ausprobiert die GoPro. Möglichkeit, es gibt unten standardmäßig dabei ist eine Halterung, wo du die GoPro anbringen kannst und dann die so viele coole Videos machen kannst, wie man im Internet findet mit solchen Quadcoptern. Ich glaube, die kennst du auch so. Geniale Videos über irgendwelche berühmten Gebäude oder Wasserfälle und was auch immer.
Ja, ich habe da auch schon so einiges gesehen. Ich hätte natürlich Angst, dass über einen Wasserfall zu fliegen. Wenn das Ding abstürzt, dann hast du natürlich ein Problem irgendwo. Also wenn man natürlich noch nicht so sicher ist mit dem Gerät und es noch nicht so gut steuern kann, hätte ich persönlich ein bisschen Angst, das Gerät über so ein schwieriges Gelände zu lenken.
Ja, also wie generell bei Quadcoptern, bevor ihr, und das gilt auch hier, bevor ihr irgendwelche Kameras unten dran montiert, lernt erstmal fliegen, weil es ist nicht einfach, oder es ist nicht unbedingt einfach, einen Quadcopter zu fliegen, auch einen Multicopter oder was auch immer. Es braucht doch ein bisschen Übung, weil es gibt verschiedene Modi, es gibt verschiedene Flugmanöver. Was hier sehr genial gelöst ist, es hat einen Kompass, einen digitalen, dran. Es hat einen GPS-Sensor mit drin, was dir eine Fail-Safe-Funktion bietet. Das heißt, der Quadcopter fliegt circa 300 Meter, kann er weg von dir gehen, also von der Fernbedienung. Und das ist, glaub mir, das ist unglaublich weit weg, weil das seht ihr nicht mehr, ob ihr jetzt nach vorwärts fliegt oder nach hinten oder nach links oder rechts. Also ein bisschen übertrieben gesagt, weil sobald ihr ein kleines Manöver macht, das ist so klein nach 300 Meter. Und da kann es doch mal passieren, dass der Ganze dann die Verbindung verliert zu der Fernbedienung. Und in dieser Fail-Safe-Funktion geht der Quadcopter einfach auf die Höhe von 20 Meter, entweder runter oder hoch, je nachdem, wo er gerade ist, und fliegt dann wieder zurück an den Startort, wo er gestartet ist. Der merkt sich diesen Punkt. Zum einen eben mit dem Kompass und mit dem GPS. Und das andere, was dazu kommt, wenn man mit so Quadcoptern lernt zu fliegen, ist vielfach noch so, dass man irgendwie plötzlich in die verkehrte Richtung lenkt und dann, ein Baum, Hilfe oder ein Gebäude oder was auch immer. Deshalb am Anfang gut, wenn man ein riesengroßes Feld hat, ohne Bäume und Gebäude. Und da gibt es eben die Möglichkeit, wenn ihr die Fernbedienung loslässt, also die Steuerknüppel wieder in die Ruheposition, in die Mitte bringt, dann bleibt der Phantom in der richtigen Einstellung einfach stehen. Dazu eben auch der GPS und der Kompass. Auch bei Wind, wenn wirklich irgendwie sogar bis zu recht starkem Wind, wie ich mal beim Video gesehen habe, bleibt er relativ genau an dem Punkt stehen. Er gleicht dann das Ganze selber aus. Mhm.
Und was mich jetzt ein bisschen irritiert hat, das ist der erste Quadrocopter, den ich gesehen habe, der in schneeweiß ist. Die meisten sind in schwarz, also in sehr dunklen Farben. Ja. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also jetzt nicht negativ, aber es fiel sofort auf.
Es fiel sofort auf. Es ist auch bei DJI, ich hoffe, ich spreche die Firma überhaupt richtig aus, die machen so Industrie-Quad, vor allem Multicopter, nicht nur Quadcopter. Man sieht sie viel bei so Red Bull-Events, wenn irgendwelche Luftaufnahmen sind, sind das meistens Quadcopter oder eben Multicopter von der Firma. Und die sind immer in schwarz, da hast du recht. Da gibt es selten was Weißes. Hm. Und das sieht so richtig schick aus. Hat irgendwie sowas von, wie hieß der Film von Pixar mit dem weißen
Wally,
wie heißt das Roboterchen du? Da?
Vom der kleine, der Wally? Oder
Wally, genau. Ja. Aber nicht der Wally, die wie sagt man, die Drohne aus dem All, vom anderen Planeten oder wo die herkam.
Oh, das war schon so lange her. Ich kann gar nicht mehr mich daran erinnern, was da jetzt genau...
Ja. Irgendwie, es hat einfach so ein bisschen... geht in die Richtung irgendwie. Aber es ist so, es ist sehr weiß, was auffällig gemacht wird. Du klebst vorne zwei rote Streifen hin und du hast auch LEDs unten dran, und zwar recht starke, die dir anzeigen in grün, wie viele grün oder rot, wie viele GPS-Satelliten das damit verbunden sind. Also wie genau das der Standpunkt ist, weil vor allem zu Beginn, wie ich vorher schon gesagt habe, übt auf dem großen Feld, weil da ist die GPS-Genauigkeit viel besser als bei irgendwelchen Hochhäusern oder so rundherum. Und das ist sicherlich am Anfang nützlich bei eben dieser Fail-Safe-Funktion.
Hm, klar.
Ja. Und was ihr auch könnt, das ist etwas, was ich vor allem am Anfang mit dem Happy RC-Modell hatte, mit dem Auto. Wenn ihr ja normal fährt, könnt ihr nach links und rechts steuern. Wenn ihr aber auf euch zufahrt, ist das Ganze ja gegenverkehrt. Und hier könnt ihr das Ganze an den Computer anschließen über einen USB-Anschluss. Und in der Software könnt ihr so einstellen, dass auch je nachdem gibt drei verschiedene Modus, in welche Richtung das er fährt. Also immer, dass er, egal, auch wenn er gegen euch fliegt, dass ihr gleich steuern könnt. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja, klar, dass du nicht spiegelverkehrt denken musst, genau, dass das quasi das Computersystem automatisch umrechnet.
Ja. Mhm. Und solche Dinge, das erleichtern es ungemein, den Quadcopter zu lernen zu fliegen. Also das wirklich, auch für Anfänger finde ich, einiges besser als andere Quadcopter, die wir bis jetzt getestet haben. Mhm. Ja, der einzige Negativpunkt, aber das gilt für alle Quadcopter, ist die Zeit, die du mit denen verbringen darfst. Also wenn ihr euch so einen anschafft, gebe ich euch einen Tipp, kauft noch einen Zweit- und Dritt-Akku mit dazu. Weil angegeben ist so 10 bis 15 Minuten Flugzeit. Ich hatte heute beim ersten Mal 17 Minuten und beim zweiten Mal waren es 14 Minuten, wo ich fliegen konnte.
Mhm. Ja, das geht schnell rum, ja, das ist wahr.
Genau, aber es kommt dann immer darauf an, wenn dann noch die GoPro unten dran hängt, heißt mehr Gewicht, dann wird es auch nochmals weniger. Und ich habe noch so ein Zusatzpaket mit dazu bekommen, wo die Rotorenblätter geschützt sind, dass die, wenn du irgendwie nahe von einem Baum kommst oder von einem Gebäude oder irgendwas, dass nicht gleich die Rotorenblätter aufschlagen und im schlimmsten Fall kaputt gehen.
Ja, das ist sinnvoll, ja.
Ja, aber eben mehr Details, und eben, ich hoffe, ich komme auch zum einen oder anderen Video zu machen, und das werden wir dann sonst in den nächsten Wochen verlinken.
wenn der Akku zur Neige geht, merkt er das automatisch und kommt dann langsam zum Ziel zurück, oder hat er so eine Landevorrichtung, dass er nicht abrupt jetzt abstürzt, okay, Akku ist jetzt leer, alle Rotorblätter gehen aus und ich stürze mal ab, oder macht er automatisch einen Sinkflug, den er jetzt selbst von sich aus veranlasst sozusagen?
Ich kann dir das nicht genau beantworten. Ich dachte, es hatten eben wieder Fail-Safe, dass er zurückkommt. Mhm. Ich müsste es aber ausprobieren oder noch genau nachlesen, weil ich bin einfach eben beim ersten Mal nach 17 Minuten bin ich selber zurück und haben dann aufgeladen. Und der Akkuladestand beim Aufladen zeigte sehr niedrig an. Also ja. Aber ich denke, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich habe mich in letzter Zeit mit vielen Quadcoptern beschäftigt und ich glaube, diese Funktion gibt es hier drin auch, dass er eben zurückkommt.
Weil es gibt ja einige Modelle, die das können, die dann quasi sich selbst wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen.
Genau. Eben, er macht es ja sowieso, wenn er zu weit weg ist in solche Schichten. Und ich habe das auch ausprobiert. Ich bin einfach einige Meter in die Luft, ein bisschen weg von mir gegangen, habe die Fernbedienung ausgeschaltet, habe sie am Boden gelegt, habe mich auf eine Bank gesetzt und zugeschaut, was er gemacht hat. Zuerst war er ein bisschen so hin und her geflogen, ganz leicht so einen halben Meter links, halben Meter rechts. Und plötzlich hat er kurz gewartet und dann ist er ganz langsam runter auf diese 20 Meter und dann zurück an Aufgangsposition geflogen und schön sauber gelandet. Mhm. Ja. Und da ich wirklich auf einem großen Feld war und zu Beginn alle, ich glaube 7 oder mehr ist, wenn alles leuchtet, hast du 7 oder mehr GPS-Antennen auf ihn gerichtet und er ist wirklich sehr punktuell genau am Platz gelandet, wo er gestartet ist. Das ist noch eindrücklich.
Gut, klingt gut.
Ist ein schönes Spielzeug. Da kommt, vermisse ich deine berühmt-berüchtigte Frage.
Welche Frage?
Zum Anschaffungswiderstand.
Ich glaube, das Ding wird nicht gerade günstig sein. Also ich schätze mal mindestens 500 Euro.
In Euro ausgedruckt ist es, was ich bei Amazon gesehen habe und auch verlinken werde, 654,90. Mhm. Ja, und Schweizer Franken sind 749. Aber hier eben, wie gesagt, das ist die Ready-to-Fly. Hier ist alles drin, du musst nur die Rotorenblätter da achten, richtig rum anzuschrauben. Die Füße musst du unten anschrauben und den Kompass noch mit verbinden. Und dann hat sich das Ganze auch, also eben Ready-to-Fly.
Gut, und wenn man bedenkt, dass die Firma ja aus einem professionellen Umfeld kommt, das heißt, dass sie ja Profi-Quadcopter, Multicopter bauen, ist das quasi die Erfahrung aus dem Profigeschäft in das Hobbygeschäft übertragen. Also man kauft da ja dann wirklich ein gutes Stück Hardware sozusagen.
Es ist gut investiert, weil, wie du sagst, das kommt aus dem Bereich. Ich denke, die haben sich durch die AR-Drohne, wie ja viele von unseren Hörern sicher auch kennen, und ich glaube, du hattest die auch mal, oder?
Ich hatte die ganz kurz mal, ja.
Ja, eben, ich denke, die sind durch die Drohne darauf aufmerksam geworden, dass auch irgendwie eben, wie nennen sie es, Fun to Fly, nennen sie dieses Modell. Mhm. Und eben, man merkt auch, es ist wirklich sehr, sehr wertig. Und ich habe heute einen Baum gerammt und er lebt noch, die Propeller sind noch dran, es passt eigentlich.
Gut, und ich hoffe, der Baum lebt auch noch.
Der Baum lebt auch noch, sind ein paar Blätter runtergekommen, aber ja. Auf jeden Fall möchte ich mich hier an dieser Stelle noch bei brack.ch bedanken. Die haben mir den für die nächsten 1-2 Monate zur Verfügung gestellt, dass ich mit dem ein bisschen rumkurven darf. Mhm. Dann haben wir noch ein anderes Spielzeug heute. Oder Spielzeug, ein Bild, wo viele Leute sicherlich ihre Freude haben werden. Wie hast du das genannt?
Nerd und Geek-Porn, ja. Natürlich muss man für die Marke auch ein bisschen empfänglich sein, sonst empfindet man da wahrscheinlich keine Emotionen. Aber hier gibt es so eine kleine Bilderstrecke, die wir auch nochmal verlinken, wo 2700 MacBook Airs wunderbar präsentiert sind, in einem, wie ich finde, auch relativ schönen Umfeld. Das sieht mir nach einem riesengroßen Rechenzentrum aus, was umgebaut worden ist für diese Lagerung dieser MacBook Airs.
Könnte aber auch als Verkaufsfläche in einem Apple Store durchgehen.
Ja, aber im Apple Store mit so viel gleichen Geräten, das ist relativ selten.
Ja.
Und im Hintergrund sieht man halt ein Regalsystem, wo die ganzen MacBook Airs dann schön reingestapelt worden sind. Das ist ein die Universität in irgendwo in Amerika, in Kentucky irgendwo.
So Kentucky, ist das, genau, richtig, ja.
Rausgelesen habe, und die Geräte sind für den studentischen Einsatz gedacht. Und dort werden die halt dann softwaretechnisch betankt und gewartet etc. Und das ist sehr imposant, was man da sieht, finde ich jetzt persönlich.
Also da möchte ich in der IT arbeiten, ja.
Ja, die wissen, was gut ist.
Ja, ich dachte zuerst, das sind doch keine 2700, bis ich gemerkt habe, dass hinten wirklich wie so Registermappen, sieht das aus, irgendwie MacBook am MacBook am MacBook am MacBook steht. Also richtig, richtig eindrücklich.
Ja, ja, doch.
Toll. Also wie gesagt, wenn ihr es auch sehen möchtet, www.geektalk.ch, da ist der Link mit drin. Und ja, anschauen und staunen. Ich denke, auch wenn man den Mac nicht mag, einfach generell Computer mag, es sieht einfach wirklich heiß aus, finde ich.
Ja, es ist eine schöne Fotostrecke. Ja. Ich meine, wer Mac nicht mag, der stellt sich dann halt ein Gerät seiner Wahl vor und dann klappt das schon.
Und ich glaube, somit haben wir unsere Themen durch. Oder, so wie ich an den Shownotes sehe, ist nichts mehr drin.
Genau.
Ja. Einzig noch das Interview, was der Gerd, unser rasender Reporter, aufgezeichnet hat. Dazu, wer es nachlesen möchte, hat er auf seinem Blog.
Ach ja, da hat er dementsprechend auch einen Link uns hinterlassen zu dem Audiobeitrag und auf seinem Blog reversmartware.de. Hat einen kleinen Artikel dementsprechend zu diesem Audiobeitrag geschrieben. Da geht es um den Einsatz von Google Glass im Rettungsdienst als Rettungsassistenten-Utility oder Tool, wie man es auch nennen mag. Und da wird ein bisschen drüber gesprochen, wie man das Google Glass dort einsetzen kann etc. Das ist ein ganz interessanter Audiobeitrag.
Genau, er hat ja da einen Entwickler besucht. Und dazu mehr hier im gleich anschließenden Beitrag, circa 6 Minuten, welche wir gleich im Anschluss vom Podcast mit reinschneiden. Und ich denke, Gerd wird uns beim nächsten Mal das ein oder andere noch dazu sagen können.
Ja, ich denke, das ist nochmal ein Thema, wo man nochmal drüber diskutieren kann und sprechen kann. Und vielleicht auch mal nochmal Fragen besprechen kann, die uns der Gerd noch mal direkt beantworten kann, weil er ja mit dem Entwickler vor Ort gesprochen hat. Und falls ihr dann auch Fragen zu diesem kleinen Audiobeitrag habt, einfach in die Kommentare. Und wir versuchen das dann im nächsten Podcast, wo der Gerd wieder dabei sein wird, zu erläutern.
Genau, ja. Und mit diesen Worten, denke ich doch, schließen wir unseren heißen Podcast ab.
Ja.
Oder hast du noch was brennend auf der Zunge? Nee,
mir ist tierisch warm und nee.
Genau, gehen wir wieder unseren Dyson einschalten und genau, den Feierabend genießen. Ja, dann würde ich doch sagen, liebe Hörer, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgen, mittags oder Abend, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Da das Ganze nur so eine Nebenbei-Aufnahme ist, erstmal als Notiz, verzichte ich auf Kopfhörer und ich lausche einfach ihn. Oder ich komme einmal weiter. Genau. Und Sie erzählen einfach mal. Also, von vorne.
Von vorne. Also, wir haben unser Projekt Interactive Rescue Assistant genannt. Hintergrund dabei ist zum einen, dass es jetzt neue gesetzliche Bestimmungen gibt, dass die Autoindustrie dazu verpflichtet wird, ab 2015 in die Neuwagen ein automatisches Notfallsystem einzubauen. Bedeutet, wenn man einen Unfall gebaut hat und in erster Linie, wenn der Airbag ausgelöst worden ist, dann wird ein automatischer Rettungsruf an die Rettungszentrale abgeschickt, der aber völlig unspezifisch ist. Heißt also für die Rettungszentrale, sie wissen nicht genau, ob der Unfall ernst ist oder nicht, was da einen da erwartet. Und nach Aussagen von Rettungsdiensten ist es in mehr als der Hälfte der Fälle so, dass zwar der Airbag ausgelöst worden ist, aber wenn man da ankommt, der Unfall nicht besonders schwer ist und der Fahrer wahrscheinlich noch rote Backen hat, weil der Airbag losgegangen ist. So, und unsere Idee geht da weiter. Wir haben gesagt, wir müssen da was Besseres entwickeln, womit die Leute mehr Vertrauen haben, den Verunglückten zu helfen, weil Hintergrund da ist, dass ungefähr bei 60% der Unfälle, die auf deutschen Straßen passieren, sich die Leute nicht trauen zu helfen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Mhm. Also man sieht, da liegt jemand, der ist verletzt, aber viele fahren dann vorbei, weil sie nicht helfen wollen, sondern weil sie einfach Angst haben, den Verletzten falsch zu behandeln und ihm damit mehr zu schaden als zu nützen. Und deswegen fahren eine Menge der Leute vorbei. Heißt also, der Erste-Hilfe-Kurs ist 20 Jahre her, man weiß nicht mehr genau, was man machen soll. So, und unser Interactive Rescue Assistant ist eine auffällig gestylte, designte Box, in der sich eine Google-Datenbrille befindet. Und jeder, der also in Zukunft hoffentlich diese Box sieht, weiß, darin befindet sich eine Google-Datenbrille. Die Idee dabei ist, diese Google-Datenbrille verbindet sich automatisch mit dem Rettungsdienst und sendet also diese Unfallmeldung, die ansonsten unspezifisch abgesendet wird, ab. Aber mit verschiedenen besonders wichtigen Vorteilen. Durch diese Google Glass Brille kann man dem Rettungsdienst sofort ein visuelles Bild schicken von dem Unfall, der passiert ist.
Kurze Nachfrage. Mhm. Das bedeutet, die Box befindet sich in dem Unfallwagen oder zum Beispiel sowas wie eine ADAC-Säule? Wie ist da der Ansatz?
Also es kann beides sein. Grundsätzlich befindet sie sich im Unfallauto. Das ist also eine Ausstattung wie der Erste-Hilfe-Kasten oder das Warndreieck im Unfallfahrzeug und wird dann durch den Retter geöffnet und die Google-Glasbrille entnommen. Oder er nimmt seine eigene oder sie kann auch in Notrufsäulen zum Beispiel platziert sein.
Okay, also. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich habe das Ding selbst, auch die entsprechende App sowieso schon in meiner Brille.
Genau.
Schalte um und sage, jetzt mache ich mal einen auf MacGyver.
Genau, richtig. MacGyver. So, und das heißt, die Brille schickt dann eine automatische Unfallmeldung ab, aber dadurch, dass der Rettungsdienst also mit über die Brille im Prinzip sieht, was passiert ist, sieht er auch, wie schwer die Verletzungen sind, um wie viele Verletzte es sich handelt und er kann auch die ersten Notfallmaßnahmen einleiten mit dem Retter zusammen. Mhm. Vorteil bei der Google Glass Brille ist ja, man kann über die Brille kommunizieren. Der Retter in der Notrufzentrale, der jetzt noch nicht vor Ort ist, kann den Notruf auslösen, kann seine Leute hinschicken, kann sagen, wir brauchen einen Rettungswagen, brauchen vielleicht auch eine Feuerwehr zum Rausschweißen oder was auch immer. Und er kann mit dem Helfer, der sich jetzt an ihn gewandt hat, sofort Ersthilfemaßnahmen durchgehen, die er über die Brille steuern kann. Der sagen kann, wo liegen die Verletzungen vor, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. Der Retter hat die Hände frei, also er kann auch frei agieren. Er muss jetzt nicht ein Buch nachblättern oder in irgendeiner App rumwühlen und hat nichts, kann nichts machen, weil er die Hände nicht frei hat, sondern er kann direkt über die mithilfe der Brille mit dem Retter in der Zentrale kommunizieren und der kann ihm wiederum verschiedene Dinge sagen, die er machen soll und so ganz schnell helfen. Mhm. Und man hat halt auch die Sicherheit, dass man das Richtige tut in dieser Situation.
Da gab es einen Roman von Michael Crichton, der hieß Airframe. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Ich kenne Michael Crichton, aber den Roman kenne ich jetzt nicht.
Der hat genau so ein Szenario genutzt, nur nicht für den Fall Rettungssanitäter, sondern ging es um Flugzeugabsturz für die Techniker.
Okay, ja, kann man sich auch sehr gut vorstellen. Also natürlich kann man diese Brille, ich weiß nicht, ob jeder in Zukunft mit so einer Brille rumlaufen wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade für Rettungseinsätze oder auch für einfache, schwierige Reparaturen, die irgendwo außerhalb der Zentrale durchgeführt werden müssen, solche Notfall- oder solche Anleitungssysteme natürlich auch sehr gut einzusetzen sind. Vielleicht auch sogar für Operationen, schwierige Operationen, die in, keine Ahnung, in Afrika durchgeführt werden müssen und der Experte sitzt hier in Deutschland und er kann dann über so eine Brille dem Arzt vor Ort eben auch Hilfestellung geben.
Viel simpler. Ich habe es erlebt bei dem Münchner Augmented Reality Entwickler Metallo. Mhm. Ging es ganz simpel darum, wie wird an welchem Fahrzeug die Motorhaube geöffnet?
Ja.
Oder wo kann man bitteschön wo an welchen Kühler rankommen? Wo ist hier noch ein Batteriefach? Ja. All solche Sachen wurden da schon mit Augmented Reality Funktionen dargestellt und dann dementsprechend ganz klassisch den normalen Mechatronikern erklärt und die ganzen Leuten.
Das stimmt, das sind alles super Möglichkeiten, so eine Brille einzusetzen, weil man eben direkte Hilfe geben kann, just in time sozusagen, also wirklich sofort und unmittelbar. Und derjenige, der vor Ort ist, hat halt die Hände frei, kann eben auch Fragen stellen, kann mit dem anderen in der Zentrale, mit dem Fachmann kommunizieren und kann so schnell agieren, klar. Aber wir wollen uns hier bei unserer App wirklich auf dieses Thema Unfall, Notfallrettungssystem konzentrieren, weil wir da der Meinung sind, da gibt es einen großen Bedarf und da gibt es auch große Unternehmen, die daran interessiert sein können. Ansprechpartner sind dann natürlich die Hersteller oder die großen Händler, die großen Fahrzeughändler, denen wir dieses System so anbieten wollen, dass es zur Ausstattung des Fahrzeugs gehört. Aber man kann sich das natürlich auch vorstellen für den ADAC oder für das Deutsche Rote Kreuz und solche Notruf- oder Notfall- Institutionen. Aber eigentlich ist das jetzt auch so im Grunde das beschrieben, worum es geht.
Ja. Jetzt sagt er gar nichts mehr.
Ich bin noch hier. Der Link ist mir abhanden gekommen.
Du musst heute viel schneiden.
Ja.
Ich warte auf deinen Einsatz, genau. Herr Kommissar.
Ich auch, auf meinen.
Canonical. Ja, also ich.
Es gibt immer wieder diese, wie nennt man die schon wieder? Die Bilder mit den, so.
Ach. Du meinst die Stock-Fotodienste sozusagen? Oder was meinst du jetzt?
Nein, ich bin bei den 60 Sekunden.
Oh, heute ist nicht unser Tag.
Es ist heiß. Ja. Gott, wie heißt die Sache?
Hört mehr Geek Talk.